So groß ist der Gott, in dessen Namen ich euch herzlich willkommen heißen darf zu diesem Sonntag, diesem vielleicht sehr geschichtsträchtigen Sonntag. Mal gucken, wie das heute Abend ausgeht. Und ich begrüße euch alle mit dem Vers aus der Tageslosung aus 5. Mose 30, Vers 19. Da steht: Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst. Nochmal, ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst. Und dieser große Gott, der uns das zusagt und das auch verspricht, den großen Gott wollen wir jetzt preisen. Und ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht und ihn zu ihm beten. Danke, Vater, dass du hier bist, mitten unter uns. Du hast es uns zugesagt in deinem Wort, wo zwei oder drei versammelt sind, da bist du da. Und wir ehren dich und erheben dich, dass du als Grundstein unserer Gemeinde jetzt hier als König der Könige mitten unter uns bist. Und wir bitten dich auch für die Kinder und Jugendlichen, für die biblischen Unterrichtsschüler, dass du auch dort mit deinem guten Geist da bist, anwesend bist, ihnen Wort und Speise bist. Danke, dass dein Wort wahrhaft und beständig ist. Amen. Also, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wollen wir jetzt diesen Gottesdienst beginnen. Und der Klaus, der macht schon das Intro für das nächste Lied. Das heißt, Gott ist gegenwärtig. Wir singen die Strophen 1, 2 und 5. Thank you. Immer wieder bin ich in der Versuchung zu sagen, Bekanntmachungen stehen doch auf dem Manuskript, Predigtmanuskript. Lest es doch und dann wisst ihr Bescheid. Aber da gibt es immer wieder Geschwister, die fragen einen so in der Woche vorher schon an, können wir was bekannt machen? Dann heißt es natürlich ja. Und das soll auch so sein, weil mit ausführlicheren Worten kann man mehr sagen. Und deswegen bitte ich jetzt als erstes mal die Claudia nach vorne. Und dann folgen noch mehr.
Wenn ihr gleich während der Predigt Waffelduft in der Nase habt, vielleicht ein bisschen Unruhe hinten erlebt und hört, lasst euch nicht ablenken, sondern freut euch einfach. Denn die Kinder unseres Schulkindergottesdienstes sind wieder auf dem Weg, Aktionen vorzubereiten, Verkaufsstände, um für Inissini, unser Kinderhelfen-Kindern-Projekt, zu sammeln. Da möchte ich euch einladen, ganz herzlich euch daran zu beteiligen. Und wer sich erinnert, ich stand Mitte Februar hier schon einmal, um euch das Projekt vorzustellen. Und damals konnte ich sagen, in ein paar Tagen geht es los in Mali, der Bau der ersten Schule. Und heute habe ich euch einen Clip mitgebracht, um euch zu zeigen, was seit Mitte Februar passiert ist. Seht selbst.
Inissini, du und die Zukunft. Wir bauen zwei christliche Schulen in Mali. Die erste Schule entsteht in Bamako. Steine machen die Bauarbeiter selbst. Hier sind die Fundamente schon fertig. Stein für Stein werden die Wände gemauert. Es sieht doch schon ganz gut aus, oder? Jetzt kommt das Dach drauf. Jetzt ist die Schule fertig. Am 2. Oktober geht die Schule los. Danke an alle Helfer, Spender und Beter.
Die Kinder sind jetzt begeistert dran, die Sachen vorzubereiten. Ich bin total begeistert, dass in 8 Tagen der Start der Schule losgeht. Die Schule hat mittlerweile den Namen Schule der Einheit auf Deutsch übersetzt, was so ein bisschen auch ausdrückt die Gegensätze, die in Mali einfach da sind. Die politischen Probleme vom Nord nach Süd, die Konflikte, aber auch innerhalb der Stadt von Bamako. Und ich freue mich, dass ihr heute einfach mit das Projekt unterstützt.
Ja, das heißt, die Scheine in die Sammlung, das Klimpergeld für gleich. So, Sabine. Und genau, es geht weiter.
So, wir warten noch auf die Folie. Die Sabine Brackhahn und ich, Tanja Beckmann, wir möchten alle Frauen sehr, sehr herzlich einladen zum 5. Oktober um 19.30 Uhr im Kigo-Saal. Es soll um das Thema Frauen und Beruf gehen. Ja, und wir haben auch die Agenda mitgebracht, um weitere Informationen zu geben.
Ja, an dem Abend wollen wir mal ganz offen über unsere Berufstätigkeit reden, Erfahrungen austauschen. Jeder hat so seine, auch mal negative, mal positive. Wir können uns gegenseitig Tipps geben, wie Sachen klappen oder was man besser nicht macht. Und wir freuen uns auf einen Abend mit offenem und ehrlichem Austausch, wo wir voneinander lernen können.
Außerdem möchten wir auch Mut machen zu selbstbewusstem Auftreten. Gerade die Atempause ist ein gutes Forum für Frauen, immer donnerstags, den ersten Donnerstag im Monat, sich zu treffen und sich zu ermutigen. Und es kann gerade für junge Frauen auch interessant sein, die vielleicht irgendwann mal eine Bewerbungssituation vor sich haben oder auch in der Berufstätigkeit, wenn es um Gespräche mit Vorgesetzten geht, kann das eine gute Wahl sein. Außerdem ist ein weiteres Ziel vom Abend, dass wir uns realistischer einschätzen, wie Christsein so im Berufsleben wirken kann. Das ist so auch nochmal ein Ziel. Herzliche Einladung.
Ja, nochmal 5. Oktober, 19.30 Uhr. Alle Frauen sind herzlich eingeladen. Gern auch bekannte Nachbarn mitbringen, um an so einem Abend als Christ ins Gespräch zu kommen.
Ja, Männer, seid nicht traurig, für euch gibt's ja auch immer was. So, jetzt der Arne kommt noch und sagt noch für nächsten Sonntag was.
Ja, wer mit auf unsere Gemeindefreizeit fährt, der weiß, wie großartig das ist, wenn wir als Gemeinde nicht nur im Gottesdienst mal zusammen sind, sondern einen ganzen Tag oder sogar ein ganzes Wochenende miteinander verbringen. Jetzt wollen wir nicht immer ständig auf Wochenenden fahren, aber wir haben uns überlegt, es ist gut, wir machen mal einen gemeinsamen Sonntag und das soll stattfinden jetzt am kommenden Sonntag, also zum Erntedankfest. Und das ist auch unser Thema und es geht los um 9 Uhr mit einem Mitbringfrühstück. Das heißt, jeder bringt seinen Kaffee, den entkoffeinierten, den mit Milch, den ohne Milch, den mit Zucker und was weiß ich. Und auch jeder seinen eigenen Tee in einer Kanne mit und auch alles, was er sonst so gerne nach Essen und Frühstücken will. Wir beginnen um 9 Uhr mit so einem selbstgebastelten Frühstück hier. Jeder, der will, herzlich dazu eingeladen. Dann geht es bald weiter. Um 9.30 Uhr haben wir dann hier Gelegenheit zur Anbetung. Viele von euch genießen das ja ganz besonders, spricht euch besonders an, 9.30 Uhr. Ich gehe jetzt in größeren Schritten weiter. Es geht dann einen Input um gewohnte Zeit, 10 Uhr. Und danach gehen wir im ganzen Gemeindenhaus in verschiedene Stationen hinein. Also die ganze Gemeinde, jung und alt, ist dazu eingeladen. Denn wir werden, ihr könnt wählen, euch zum Beispiel die Wunder der Natur ansehen in einem Videobeitrag. Ihr könnt an einem Schmeckpuzzle teilnehmen. Was das ist, erfahrt es. Oder ihr ruht aus unter dem Sternenhimmel. Den kenne ich nur aus der Natur, aber irgendwie kriegen wir das hier auch hin. Es wird großartig bei einem Gebetsspaziergang sein. Auch das könnt ihr wählen hier durch unseren Ortsteil. Wir bieten natürlich auch Bibelgesprächsgruppen an, Bibelarbeiten über das Thema Erntedank. Da gibt es kreative Elemente der Bibelauslegung. Wen das interessiert, ist dazu eingeladen und das ein und andere noch mehr. Also ganz herzliche Einladung dazu an diesen Stationen. Die laufen dann zwischen 11 Uhr und 12 Uhr und dann essen wir hier auch gemeinsam. Es muss also niemand hungern. Ihr könnt also euch darauf einstellen, dass es hier ein gutes Essen gibt für euch alle. 12 Uhr bis 13.30 Uhr ist diese große Pause. Und dann haben wir noch einen Spielabschluss. Das wird nochmal spannend. Und zum Ende gibt's dann hier den Abschluss um 14 Uhr. Und damit wird dann unser Gemeindesonntag für die ganze Gemeinde zum Erntedank beendet sein. Lasst euch drauf ein. Wir würden uns sehr freuen, wenn sehr viele aus der Gemeinde mit daran teilnehmen, einen ganzen Tag einmal, fast einen ganzen Tag miteinander zu verbringen. Jung und alt, alle Generationen zusammen. Danke.
Ja, ich denke, das klingt vielversprechend und auch verlockend. Aber Arne, was ich jetzt gar nicht weiß, ist, bringen wir denn unsere gewohnten Essensvorräte mit, die hier schon mal so in den vergangenen Jahren eingesammelt wurden? Für
Ja. Das wird so sein. Also wir kennen das aus den vorigen Jahren, dass wir auch für andere natürlich sammeln, Geld einlegen, aber auch Naturalien sammeln. Das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Bringt also all das mit, was ihr da gerne an haltbaren Lebensmitteln weitergeben wollt. Und dazu haben wir uns auch was einfallen lassen, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Das ist sowas wie ein Kaufladen. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Aber bringt eure Sachen mit, das wird spannend und es dient ja auch einem guten Zweck.
Schön, das tun wir gerne. Bitte? Oh, das bin ich jetzt überfahren. An Sterne in Norden gehen die gespendeten Sachen, ja, genau. Ja, und ich habe ja gesagt, Männer, seid nicht traurig. Für euch gibt es schon was anderes. Das steht auf dem Predigtmanuskript hinten drauf. Am Samstag, den 7. Oktober, geht es oder könnte es für euch gehen, nach dem Forum Eversbach, zu einem FEG-Männertag zum Beispiel. Da hättet ihr auch sicherlich sehr gute Inputs. Zu einer Sache möchte ich auch noch besonders einladen. Das ist die Gemeindeversammlung am 10. Oktober oder Mitgliederversammlung um 19.30 Uhr. Und dazu liegen Einladungen in euren Fächern und wurden ja auch schon per E-Mail angekündigt. So, jetzt wollen wir noch mal singen. Und bevor wir loslegen, möchte ich euch noch was dazu sagen. Wir wollen nämlich jetzt die Kollekte einsammeln. Und ich habe mir überlegt, nimm ein Lied mit vielen Strophen, damit in Ruhe die Menschen zu ihrem Portemonnaie greifen können, auch ganz hinten in dem Fächer, wo die Scheine sind, nachgucken können. Wir nehmen EC-Karten, Kreditkarten, alles werft rein, schreibt nur den Betrag drauf, den wir abbuchen sollen. Also das ist heute alles gar kein Problem mehr. Nein, Scherz beiseite, wir freuen uns über jeden Beitrag. Das hat Gott so nicht in seinem Wort gesagt. Aber ihr wisst ja, das andere Geld braucht ihr gleich noch, wenn ihr hier rauskommt. Dazu möchte ich euch noch sagen, in der 5. Strophe lautet es, Liebe hast du es geboten, dass man Liebe üben soll. O, so mache doch die toten, trägen Geister lebensvoll. Zünde an die Liebesflamme, dass ein jeder sehen kann, wir als die von einem Stamme stehen auch für einen Mann. Und es wäre vielleicht schön, wenn wir uns dann tatsächlich aufstellen und die 6. Strophe auch im Stehen singen. lieber Klaus. So viele Tonarten kann man gar nicht spielen, die 6 Strophen lang sind. Ne? Vielen Dank. So, das Thema unseres Gottesdienstes lautet Missbrauch Gottes. Und als ich das Thema las, dachte ich, ja, ist interessant, darüber nachzudenken. Es geht heute um 2. Mose, da stehen unsere 10 Gebote. Und bevor wir zu den 10 Geboten kommen, habe ich darüber nachgedacht, was hat Gott uns denn in den 5 Büchern Mosen alles gegeben, außer den 10 Geboten? Er hat dem Volk Israel und damit auch uns Gesetze und Ordnungen gegeben, die sowohl ihr Alltagsleben als auch ihre Festtagsleben regeln. Wer diese Woche in Israel gewesen wäre oder war, der hat ungewöhnliche Töne gehört. Und Christian, vielleicht kannst du uns mal das Bild dazu zeigen, was ich meine. Er hat einen Ton gehört, der so ähnlich wie eine Trompete klingt, aber nicht ganz. Das Schofarhorn wurde nämlich an Rosh Hashanah, so heißt das Fest, was diese Wochen die Israeliten oder Juden gefeiert haben, geblasen und das im Gottesdienst an die 100 Mal. Da könnt ihr euch vorstellen, was da los war diese Woche in den Synagogen. Es gibt 7 Feste in der Bibel, die Gott seinem Volk gegeben hat. Vielleicht kennt ihr die alle, sonst lest es nach. Denn Gott sagt in seinem Wort in 3. Mose 23, Vers 2, die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind diese. Und dann kommen die 7 Feste. Und Rosh Hashanah, was die diese Woche gefeiert haben, ist das 5. Fest in dem Jahreszyklus, was sie feiern. Also, das Volk Israel bekam Ordnungen und Gebote von Gott, um diese als Richtschnur für ihr Leben zu nutzen. Und dazu gehören auch die 10 Gebote. Wer kann sie mir mal kurz aufzählen? Ihr. Ah. Ja, ich hatte zwar nicht gedacht, das als Folie zu machen, aber jetzt ist es gut. Ja, ihr seht sie. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bild zum Anbeten machen. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Ich denke, da ist Weilen gehen, aber inklusive drin. Du sollst deinen Namen, deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Übrigens gilt das auch für andere Lebewesen als auch nur für uns Menschen. Ich glaube, man hätte das auch an unsere Kühlschranktür nageln können. Unser Hund hätte trotzdem heute die Leberwurst von dem Küchentisch sich genommen. Du sollst nicht falsch reden über deinen Nächsten, du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Hab und Gut. Ja, das alles hat er uns in seinem Wort gegeben und das hat er nicht getan, um uns zu ärgern, um uns den Alltag möglichst schwer zu machen, damit wir über so manche Hürden kaum hinwegkommen. Denn Gott ist ein liebender Gott. Und er sucht die Nähe seines Volkes. Und das war auch der Grund, warum er seinem Volk das gesagt hat. Weil er als heiliger Gott wollte sich einem heiligen Volk nähern. Und das war nicht immer so der Fall. Er hat einmal gesagt, ihr seid ein widerspenstiges Volk. Ein Volk, das nicht in meinen Geboten wandelt. Und das hat er ja prima gelöst. Und wir dürfen heute dankbar dafür sein, dass Jesus das alles für uns erfüllt hat. Alles ist in einer Person erfüllt worden. Wir wollen noch mal eine Strophe singen von dem Lied Wir versammeln uns zu dir, o großer Gott. Und dann geht's weiter.
Thank you.
Ja, Gott hat sich selbst in seinem Wort viele Namen gegeben und auch viele Bilder stehen in der Bibel für Gott. So wird Gott bezeichnet auch als Adonai, El Elyoni, El Shaddai, Elohim, Yahweh Tsevaot, Abba und viele andere. Und er hat sich selber auch in vielen Bildern in der Bibel präsentiert, offenbart. Und wir haben ja eben bei dem zweiten Gesetz gelesen, du sollst dir kein Abbild machen von Gott. Ich habe mal bei uns im Keller gekramt, habe noch diese Ikone oder weiß ich nicht, wie man das bezeichnen soll, gefunden und überlegt, ist das wohl ein Abbild, was Gott gemeint hat? Wenn er sagt, du sollst dir kein Bild von mir machen? Wir leben oder versammeln uns ja in einem sehr schmucklosen Raum, Gottesdienstraum. Sind das gar nicht so gewohnt von unseren Traditionen her. In anderen Gemeinden und Kirchen sieht das etwas anders aus. Und wir wollen gleich, oder Arne will da gleich drüber nachdenken, aber vorher wollte ich euch nochmal mitteilen, was ich für Bilder von Gott gefunden habe in der Bibel. Beispiele hierfür sind der gute Hirte, die Tür, das Haupt der Gemeinde, mein Ratgeber, das Lamm Gottes, der große hohe Priester, der Richter Israels, der Weg, die Wahrheit, das Leben, das Brot des Lebens, Hirte und Aufseher meiner Seele, der Eckstein, die Wurzel Davids, der Erlöser, der König der Könige, mein Schild, meine Festung und mein Zufluchtsort. Und ich glaube, dass es noch viel, 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 viel mehr Bilder in der Bibel gibt, so wie Gott sich uns dort zeigt. Und in Kolosser 1, Vers 15 steht, Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Ich glaube, dass das das schönste Bild ist, was wir von Gott sehen können.
Auf dem Manuskript habt ihr die Gebote gefunden, die ersten Verse aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Und ich lese diese Verse 2 bis 7 noch einmal vor. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis ins dritte und in die vierte Generation. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch an seinen Nachkommen Liebe und Treue und das über Tausende von Generationen hin. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der das tut. Wenn ich in den Gottesdienstsaal hineinfrage, die Männer frage, na, wie heißt denn deine Angebetete? Dann fällt euch hoffentlich ein Name ein. Bei dieser Frage wissen wir sofort, worum es geht. Wer ist denn deine Angebetete? Um die Liebste geht es. Um die Frau deiner Träume. Um die Frau, die alle deine Gedanken auf sich lenkt. Bei der Formulierung die Angebetete oder beim männlichen Pendant, das heißt dann, wer ist denn dein, ihr Frauen, Göttergatte? Und ich hoffe, auch dazu fällt euch ein Name ein. Bei diesen beiden Formulierungen, eben die Angebetete oder der Göttergatte, schwingt immer auch ein Hauch von Spott mit. Und deswegen habt ihr auch gelacht. Nur das Wichtigste beten wir an. Und bei aller Liebe, kein Mann ist ein Gott. Luthers Definition des Wortes Gott finden wir im großen Katechismus, und das habe ich euch mitgebracht. Ihr könnt das auf der Folie mitlesen. Luther hat ja einen, wir sind ja im Lutherjahr, in dem wir uns befinden, und er hat ja einer seiner bekanntesten Schriften, den großen Katechismus, geschrieben. Und da geht es auch um die 10 Gebote. Jedes einzelne der 10 Gebote hat er sich da angeschaut und dazu etwas geschrieben. Und da lesen wir also, was heißt einen Gott haben oder was ist Gott? Antwort: Ein Gott heißet das, dazu man sich versehen soll, alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten. Also mit anderen Worten, wo man alles Gute sucht und von dem man alles Gute erwartet. Also das einen Gott haben nichts anderes ist, als ihm von Herzen trauen und glauben. Wie ich oft gesagt habe, dass allein das Vertrauen und Glauben des Herzens beides macht, Gott und Abgott. Denn die zwei gehören zusammen, Glaube und Gott. Worauf du nun dein Herz hängest und verlässest, das ist eigentlich dein Gott. Von dem Kirchenvater Augustinus, der im 4. Jahrhundert nach Christus lebte, stammt das Wort, unsere Seele, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Und also beschreibt damit Augustinus, dass es im Menschen ein Bedürfnis gibt, das Göttliche zu suchen. Und das suchen manche Menschen oder viele Menschen in den unterschiedlichsten Religionen dieser Welt. Und wir als Christen haben es in dem Christus gefunden, diese Begegnung mit Gott, dem Vater im Himmel. Das haben wir eben in dem Einleitungsvers gehört. Woran erkennen wir oder worin sehen wir Gott, wie er ist, in dem Bilde, in dem Abbild, in dem Leben Jesu Christi? Das Bedürfnis also anzubeten, haben wir, weil wir auf Gott hin geschaffen sind. Und deswegen streben die Menschen, Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen dieser Welt, nach einem Gott hin. Und suchen das Übernatürliche, suchen die Begegnung mit dem Himmlischen. Und weil wir in der Not Zuflucht und alles Gute suchen. Bei der Angebeteten, um auf euch, liebe Frauen, nochmal zurückzukommen, finden wir sicher manch Gutes, aber alle Zuflucht und alles Gute, ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Und mit den Göttergatten ist es genauso. Wir finden bei ihnen Zuflucht und manch Gutes, aber doch nicht alles und total. Mit anderen Worten, wenn wir dort das Gute suchen, wenn wir also dort schwach werden, dann suchen wir an der falschen Stelle. Und das ist das, was Martin Luther mit diesem Wort, mit dieser etwas komplizierten Ausführung ausdrücken wollte. Also da ist dein Gott, da wo du alle Zuflucht und Hilfe suchst. Denn die zwei gehören zusammen, Glaube und Gott. Und woran du nun dein Herz hängst und dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Und deswegen werden wir auch so vielfach enttäuscht, wo wir uns Götter und Götzen oder dergleichen suchen. Weil diesen Lebenshunger in uns, der nicht gestillt wird in dem, was wir hier auf der Erde vorfinden, bei Menschen oder in Gütern. Wo du schwach wirst, woran du dich hängst, woran du festklebst, wovon du nicht lassen möchtest, da ist dein Gott zu finden. Und da verkehrt sich der Wunsch und die Sehnsucht nach etwas zum Götzen. Das kann im Prinzip in unserem Leben alles werden, was uns überbedeutsam und wichtig wird. Warum steht dieses Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen? Und warum steht dieses Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen? Warum stehen überhaupt diese Gebote, die 10 Gebote, in der Bibel im 2. Buch Mose? Nun, ganz interessant, ihr findet das auf euren Blättern, ist der Eingangsvers. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Das ist im Grunde die Präambel, die Überschrift über den 10 Geboten. Das erste der 10 Gebote beginnt also mit einer Erinnerung, die zugleich eine Botschaft ist, nämlich: Ich bin der Herr, dein Gott, aber nicht irgendein Herr und Gott, sondern der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeführt hat. Mit anderen Worten, ich bin der Gott der Befreiung. Ich bin der Gott, der Befreiung bringt. Ich bin der Gott, dem daran liegt, dass du frei bist und keinen anderen Herrn und keinen anderen Herrschern untertan. Und deshalb sollst du keine anderen Götter neben mir haben, denn die bringen dich unter ein Diktat. Die schaffen nicht Freiheit, sondern sie nehmen dir Freiheit. Die Befreiung seines Volkes Israel ist das Motiv, ist der Grundstein, ist das Urdatum der Gebote Gottes für sein Volk und damit auch das Urdatum der Gebote, der 10 Gebote, die Gott allen Menschen gegeben hat. Für die Juden und die Christen sind die 10 Gebote deshalb keine Plage, sondern eine Gnade Gottes. Und das ist zum Verstehen der Bibel und der Gebote der Bibel ganz wesentlich. Keine Plage, keine Last, die uns aufgelegt wird, sondern eine Gnade Gottes. Und deswegen hat Israel, das Volk Israel im Alten Testament, auch immer die Gebote gefeiert. Wir hörten eben von diesen religiösen Festen. Die Gebote also kein Lebenshindernis, sondern sie sind eine Lebenshilfe. Lesen wir dann in den Gebotetafeln weiter. Du sollst dir kein Gottesbild machen und nicht vor anderen Göttern dich niederwerfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, so heißt es eigentlich. Und hier im Text heißt es ein leidenschaftlich liebender Gott. Nun, das ist eine Interpretation, aber eine zutreffende von diesem eifernden Gott. Wer Luther liest, liest eifernder Gott und mancher denkt, Mensch, das ist aber nun keine Charaktereigenschaft, die ich so prickelnd finde. Also deine prickelnde Partnerin, ich weiß nicht, oder der ewig eifersüchtige Ehemann, ist er nun nicht so prickelnd, so toll. Und jetzt auch noch Gott eifersüchtig? Nein, danke. Deswegen ist diese Übertragung, ein leidenschaftlich liebender Gott, ganz zutreffend. Denn es geht diesem Gott um etwas. Er ist mit Leidenschaft dabei, mit ganzem Herzen, könnten wir sagen. Du sollst dir kein Gottesbild machen und dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Hier wird deutlich, Gottes Eifersucht hat mit einem Monopolschutz nichts zu tun. Das ist nicht das Anliegen dieses Gebot. Es geht nicht um einen Monopolschutz, sondern es geht Gott mit diesem, auch mit diesem Gebot um dich, um mich, um uns Menschen. Es geht wiederum darum, dass du deine Freiheit behältst. Und dafür eifert Gott. Dafür setzt er sich mit leidenschaftlicher Liebe ein. Hier will er nichts von sehen, dass du dich anderen Göttern unterwirfst, dass du dich von anderen Menschen knechten lässt oder von irgendwelchen Ideologien. Das will er nicht sehen, das will er nicht dulden, da ist er eifersüchtig, da ist er entbrannt in Liebe und in Engagement. All das, was deine Freiheit einschränkt und in Form von irgendwelchen Götzen beschränkt. Denn unser Gott und Vater Jesu Christi ist der, der in die Freiheit führt Und dazu gibt er seine Gebote. Nochmal der Vers 2, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich herausgeführt aus der Knechtschaft und deswegen gebe ich dir 10 Gebote. Aber was hat es jetzt mit diesem Gebot, diesem zweiten auf sich, du sollst dir kein Bild anfertigen? Es wurde ja schon erwähnt, dass in diesem Raum wenig Bilder hängen, bis gar nicht. Sehr nüchtern, reformierte Theologie. In der reformierten Kirche ist das zweite Gebot, du sollst dir keine Bilder machen, ein ganz wichtiges gewesen, weil man damals empfand in der Zeit der Reformation, dass also die christlichen Kirchen völlig überladen wären mit Bildern und mit Abbildern. Und dagegen empörte man sich in Teilen der Reformation und so kam es zu dem berühmt-berüchtigten Bildersturm. Also die, die sich für erweckt hielten, rannten in die Kirchen rein, rissen alle Bilder von den Wänden und verbrannten sie. Dazu die Kruzifixe und anderes. Martin Luther erlebte das mit Schrecken und deswegen hat er dieses zweite Gebot in seinem Katechismus geflissentlich weggelassen. Und deswegen ist die Zählung seiner 10 Gebote auch eine andere, als wir sie haben. Er teilt das 10. Gebot in 2 Gebote, dann kommt er wieder bei 10 raus. Also ein ziemlich kreativer Umgang, aber geboren aus einem ganz wichtigen Anliegen. Luther stellte sich also gegen den Bildersturm und außerdem, das war sein zweiter Grund, weshalb er auf dieses Gebot nicht näher eingegangen ist, sondern unter das erste zusammenfasst, das ist, dass er sagt, wir als Christen, wir machen uns doch gar keine Götzenbilder mehr. Also wer von euch hat sich schon mal einen Götzen gezimmert und hat den dann auf den Sockel gestellt und gesagt, du bist mein Gott? Das gab es im Mittelalter auch schon nicht und deswegen sagt der Luther, dieses Bild ist für uns gar nicht mehr so relevant. Und trotzdem kommt ja niemand ohne ein Gottesbild aus. Und wenn es nur der Gedanke von dem ist, was wir ablehnen. Auch wenn wir etwas ablehnen, verbinden wir ja irgendeine Vorstellung, irgendein Bild damit, sonst kann man sich davon ja gar nicht distanzieren. Wir brauchen also Bilder, um etwas zu bejahen oder etwas abzulehnen. Und deswegen wendet sich dieses Gebot, liebe Sigrid, nicht gegen dein Bild. Du kannst es beruhigt mit nach Hause nehmen. Alles ist in Ordnung. Denn die Bilder, die Bibel selber, das hast du gesagt, verwendet ja ganz viele Bilder, um auszudrücken, wer Gott ist, mit dem wir es zu tun haben. Und bei genauerem Hinsehen stellen wir dann fest, es sind Bilder, die uns zeigen, wer Gott nicht abstrakt ist. Darum kümmert sich mehr die Philosophie. Also nicht die Frage, wer ist Gott im abstrakten, philosophischen Sinne, sondern wer ist Gott für mich, wer ist Gott für dich und worin besteht seine Beziehung zu dir? Und das kann man eben am allerbesten mit Bildern ausdrücken, wenn wir zum Beispiel lesen, Gott ist ein Fels, ist mir ein Fels. Das Bild versteht jeder. Ah, so ein Fels, der ist dauerhaft, der hat Bestand, der wird nicht gleich von jedem Wind umgeblasen. Und ein anderes Bild, Gott ist wie ein Hirte, also einer, der fürsorgt, der Acht gibt, der auf grüne Auen, Weiden führt, der es also dafür sorgt, dass es mir richtig gut geht. Oder Gott ist für mich wie eine Burg, also ein Zufluchtsort. Er ist Licht, also etwas, was mich erhellt, was Dunkelheit in mir aufbricht, was mir den Weg erleuchtet, der vor mir liegt. Er ist mein König, er ist mein Richter. Wir wählen ja heute, also nochmal der Aufruf, das ist aber jetzt wirklich der letzte für heute. Und ich fand es ganz interessant, dass die etablierten Parteien doch den Gottesbezug alle im Grundgesetz stehen lassen wollen. Und das hat einen tiefen Grund, das könnt ihr in dem Wahl-O-Mat Das ist jetzt wirklich der letzte Werbeblock. Da könnt ihr das nachlesen. Und da wird nämlich beschrieben, dass dies ja ganz wesentlich aus unserer Tradition oder aus unserer Schreckenserinnerung herrührt, dass eben im Dritten Reich ein anderer Herr sich Führer nennen ließ. Und wo uns das hingeführt hat, haben wir alle miterlebt. Und deswegen sind wir gleichermaßen erschrocken, wenn wir jetzt in der Türkei oder im Iran auch Führer sehen, die sich genauso nennen lassen von ihrem Volk. Führer. Genau deswegen soll der Gottesbezug also im Grundgesetz bleiben, um uns daran zu erinnern, dass nicht wieder. Es ist nicht gut, wenn sich Menschen als letzte Herrschaftsinstanz über andere setzen. Es ist auch nicht gut, wenn das einzelne Gruppen über andere Gruppen tun. Mit diesem Hinweis auf Gott ist jetzt aber nicht unbedingt nur der christliche Glaube gemeint, und das kann ja auch in einem säkularen Staat so auch nicht sein. Du sollst dir kein Bildnis machen, du sollst keinen haben, der über dich herrscht, denn das führt dich in die Unfreiheit. Die Bilder, die wir uns von Gott machen, drücken eine Beziehung aus, die wir zu ihm haben. Und dabei ist uns das eine näher als das andere. Gott passt nie in ein Bild nur hinein. Es zeigt immer nur einen Teilaspekt seines Wesens und seines Handelns. Die Bilder in der Bibel also ergänzen sich auch. Wir könnten nie sagen, so ist Gott und nur so. Er ist nur Hirte, er ist nur Fels, er ist nur Richter. Das eben nicht. Die Bilder der Bibel ergänzen sich. Der Gott, der mir heute als Löwe begegnet, auch das ein biblisches Bild für Gott, der Gott, der mir heute als Löwe begegnet, begegnet mir morgen vielleicht als Lamm, auch ein Bild für ihn. Der Gott, den ich gestern vielleicht noch in gefühlter Verlassenheit mit den Worten des Propheten Jeremia als trügerischen Bach empfand und bezeichnet habe, ist mir heute mein Erlöser aus dunkler Nacht. Die Bilder, die die Bibel für Gott verwendet, halten in der Schwebe, wie er sich in unserem Leben zeigt. Und unser Leben ist eben unterschiedlich, mal so, mal anders. Gott ist ein Gott für jede Lebenslage und nicht nur für die besonderen, nicht nur für die besonders tiefen und nicht für die besonders hohen. Das heißt, Gott steht uns nicht zur Verfügung, wie wir ihn gerne hätten, sondern so, wie es sein Name Jahwe sagt. Ich bin der ich bin. Ich bin der, ich bin da. Das lässt vieles offen, aber eins ist gewiss. Ich bin, der Bleibende, der Beständige und ich bin da für dich. Und das bringt mich zum Letzten. Wie missbrauchen wir denn nun den Namen Gottes? Missbrauch Gottes, was soll das denn sein? Das Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen müssen, und das überrascht euch jetzt vielleicht, vor allem fremde Menschen hören. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Viele Christen erregen sich darüber, wenn andere sagen, mein Gott oder oh Jesus oder sowas. Aber zunächst ist dieses Wort erstmal an die glaubende Gemeinde, nämlich das Volk Israel, gerichtet. Und so schlicht ist dieses Gebot nicht gemeint. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Ich sage, das müssen vor allem die frommen Menschen hören, also du und ich, sofern du dich für fromm hältst. Denn das Verbot, den Namen Gottes zu missbrauchen, steht erstrangig dem Versuch entgegen, Gott vor den Karren unserer Glaubensinteressen zu spannen. Das ist gemeint, darum geht's. Wir sollen Gott nicht vor den Karren unserer Glaubensinteressen spannen.
Und das kommt in der Bibel vielfach vor bei den falschen Propheten, die sagen, wir sagen euch mal an, wie die Zeit wird, total glorreich, alles super, macht euch keine Sorgen, denn wir wissen es, wir sind mit Gott ganz eng verbunden. Falsche Propheten, immer wieder ein Thema. Oder herrschsüchtige Könige, die sich eben als Richter aufführten, als ungerechte Richter, die Herrschaft ausübten über ihr Volk. Und das alles begründeten mit ihrem Verständnis des Glaubens und Gottes in persona oder in ihrem Amt. Wir lesen in der Bibel von den selbstsüchtigen Hirten, die nur sich selber weiden, aber das Schwache nicht betreuen, nicht ansehen und immer Gründe, auch religiöse Gründe für das finden, was sie da tun. Jesus selber spricht von den Wölfen im Schafspelz. Wir verstehen, die Versuchung ist groß, unter Zuhilfenahme des Gottesnamens sein eigen Ding zu machen. Und ich nenne mal ein paar Beispiele dafür, wie das so aussehen kann, Gott zu seinem eigen Ding machen, wenn Gott zum Beispiel zum Accessoire für Übergangsfeste wird, weil es so Tradition ist oder so schick oder so romantisch ist. Mit Gott hast du eigentlich gar nichts zu tun, aber zu diesen Übergangsfesten, da karren wir den ran. Denn wir lieben den kirchlichen Zauber und ein wenig von Gott zu plaudern, schadet ja nicht. Oder wenn Gott uns nur segnen darf, nur das segnen darf, was wir tun und wollen, statt dass wir tun, was er will. Das sind diese fraglosen Pläne, die wir ihm unterbreiten und sagen, ist doch eine super Idee von mir, jetzt gib mal deinen Segen dazu. Oder wenn Gemeinde mehr nach Erfolg und Ansehen strebt und Ausschau hält, als sich überlegen, was die Begründung für unser Handeln ist. Dann beginnen wir uns selber anzubeten, wenn es uns um unseren Erfolg geht. Und wie spürt man das am besten, ob man so tickt? Das spürt man am besten im neidigen Blick auf andere. Der neidische Blick offenbart uns, was uns selber das Wichtigste ist. Aber für den Auftrag, nach dem wir fragen sollen, den Auftrag auch für unsere Gemeinde hier in Körne, für diesen Auftrag ist Erfolg nicht der Maßstab, sondern eben, was ist unser Auftrag? Was sollen wir tun? Mit großem Zuspruch oder weniger großem Zuspruch? Wo können wir Gottes Namen missbrauchen, wenn Spiritualität vornehmlich der eigenen Wellness dient? Dann machen wir Gott zum Mittel des Zwecks persönlichen Wohlempfindens. Aber ihr Lieben, zum Wohlfühlen braucht man wahrhaft keine Religion. Dazu genügt im Grunde jede beliebige Religion, aber dazu genügt auch ein schickes Fitnesscenter, ein guter Kinofilm oder sonst irgendwas, das Leben in der Natur. Wenn wir Gott suchen, dann ihn zu ehren, ihm Liebe zu zeigen, nicht der eigenen Wellness zuliebe. Gott missbrauchen wir, wenn sich unsere Gebete ausschließlich um uns selbst drehen und nicht mehr die Fürbitte für andere mit einschließt, wenn es immer nur geht um mich, um mich, um mich, um mich. Und das Gegenteil dessen ist, dass wir eben auch an andere denken, für sie beten und mit ihnen teilen. Gott wird fromm missbraucht, wenn Gott stets erbaulich sein soll, aber nicht mehr Herr sein darf in unserem Leben. Wenn wir also das Horchen vergessen, das Horchen auf das, was er uns zu sagen hat und darüber zum Hören kommen, zum Folgen dessen, was wir erkannt haben, was wir tun oder was wir eben lassen sollen. Und zum Schluss, Gott missbrauchen wir, und das ist leider ziemlich viel in der Kirche in den christlichen Kirchen, aber anderen Religionen genauso anzutreffen. Wir missbrauchen Gott, wenn Menschen über andere Menschen im Namen Gottes Macht und Gewalt ausüben. Und gut, wir denken da sofort an, allermeist auf jeden Fall, wenn es um Macht und Missbrauch der Religion geht im Namen des Islam. Aber was hat das mit uns zu tun, mit uns Christen? Wo missbrauchen wir andere Menschen im Namen Gottes? Ich glaube immer da, wo wir andere Menschen, den Nächsten, also unserer Macht und Gewalt aussetzen. Wenn also unser Wille und Vorhaben wir ausgeben als Gottes Wille und Vorhaben. Wenn wir über den anderen schon immer wissen, was ihm zu sagen ist, und wenn wir dann ganz flugs den Herrn Jesus noch mit hineintragen und sagen, der sieht das übrigens auch so. Woher weißt du das? Seien wir vorsichtig damit, über das Leben anderer Menschen zu urteilen. Seien wir ganz zurückhaltend damit, Menschen im Namen Gottes, unserer Macht, unseren Gedanken, unseren Unternehmungen, unseren Vorstellungen und unseren Eigenzielen zu unterwerfen. Also, zusammenfassend, Missbrauch Gottes findet immer da statt, wo wir es am wenigsten vermuten. Nämlich da, wo wir mit dem heiligen Gott umgehen und ihn quasi in die eigene Tasche stecken, zum Eigennutzen und Vorteil. Wo wir ihm nicht die Ehre geben, sondern die eigene nur noch suchen. Amen.
Wir haben jetzt eine gemeinsame Zeit, wo wir uns vor Gott hinstellen und die Lieder, die wir vorbereitet haben, die drehen sich insbesondere um den letzten Punkt der Predigt. Und ich lade ein, ja, dass wir unsere Herzen öffnen, uns zum einen selber hinterfragen, aber ganz bewusst auch unseren Blick auf Gott richten. Dass Anbetung nicht das Wohlfühlgefühl in uns erzeugt, sondern dass wir Gott fragen, was willst du für uns? Was willst du für uns heute und was willst du für uns in unserem Alltag? Ich lade ein, dazu aufzustehen.
Über alle Welt bist du der Herr, über jeden Berg die Sonne und das Meer. Doch mein größter Wunsch, das was ich begehr, ist Herr, regiere du in mir. Regier in mir, in deiner Kraft, über jeden Traum, auch in tiefster Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regiere du in mir. Alles, was ich denk und jedes Wort soll ein Spiegel sein von deiner Schönheit, Gott. Du bedeutest mir mehr als alles hier. Darum regiere du in mir, regier in mir, in deiner Kraft, über jeden Traum, auch in tiefster Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir. Darum regiere du in mir, regier in mir, in deiner Kraft, über jeden Traum, auch in tiefster Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir. darum regiere du in mir. Mein Herz, mach mich rein wie Gott. In deinem Feuer reinige mein Herz, mach mich rein wie Gott. Pures Gold, Feuer des Herrn. Danach verlangt mein Herz, mach mich rein, heilig, dir allein will ich dienen. Mach mich rein, heilig, dir allein will ich dienen, mein Meister. Und deinen Willen tun.
Reinige mein Herz, nimm, was mich trennt von dir, und mach mich heilig, reinige mein Herz. Nimm, was mich trennt von dir, tief in mir, Feuer des Herrn. Danach verlangt mein Herz, mach mich rein, heilig, dir allein will ich dienen. Mich rein, heilig, dir allein will ich dienen, mein Meister, und deinen Willen dienen. Mach mich rein, heilig, dir allein will ich dienen, mein Meister, und deinen Willen tun.
Every blessing you pour out, I turn.
darkness closes in blood, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name.
Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, the best pain in the offering. Blessed be your name. Blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name.
You give and take away, you give and take away. Choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away, you give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name.
So seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dies benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen.
Himmel und Erde erhebt ihn und singt, denn sein Name.
Großes getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich.
Sei dir jeden Tag mehr für deine große Liebe, Herr. Mein Tröster, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft. Alles in mir beugt sich vor dir. Du bist hoch erhoben. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name erklingt. Wir preisen dich, du hast Großes getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich.
Schöpfung staunt und preist, betet ihm in Wahrheit und im Geist. Ehre dir auf deinem Thron, Jesus Gottes Sohn. Alle Schöpfung singt dein Lob. Du bist mächtig, du bist groß. Du bist Gott und du regierst bis in Ewigkeit. Gott ist groß und sein Lob füllt die Erde und den Himmel, alle Welt erhebt den Namen unseres Herrn. Gott ist groß, singt sein Lob, alle Welt mit dem Himmel, denn wir leben für die Ehre unseres Herrn, die Ehre unseres Herrn. Jesus, hör unser Gebet. Zeig uns, wie man richtig lebt. Feuer Gottes leuchte hell, das alle hält. Es hört und sieht.
Gott ist groß
und sein Lob. Die Erde und den
verstellt. Gott ist groß, singt sein Lob, alle Welt mit dem Himmel, denn wir leben für die Ehre unseres Herrn. Gott ist groß und sein Lob füllt die Erde und den Himmel. Alle Welt erhebt den Namen unseres Herrn. Gott ist groß, singt sein Lob, alle Welt mit dem Himmel, denn wir leben für die Ehre unseres Herrn. Gott ist groß. Singt sein Lob, alle Welt mit dem Himmel, denn wir leben für die Ehre unseres Herrn. Gott ist groß.
Amen.
Ich bin zutiefst dankbar, dass wir Musiker haben. Ehrlich. Denn die Anbetung ist ja die Antwort auf deine Predigt, Arne, und das, was wir Gott sagen wollen. Und da führt ihr uns immer wieder wunderbar hinein. Aber mein Dank gilt auch, das wisst ihr immer wieder, allen anderen Technik und anderen Menschen, die hier mitarbeiten in diesem Gottesdienst. Samstags abends kann man noch E-Mails verschicken und das wird alles noch gemacht für den nächsten Gottesdienst. Das ist immer wieder toll. So, zwei Sachen habe ich noch oder drei, die mir wirklich am Herzen liegen. Das eine ist, heute wählen wir unsere Regierung. Und das meine ich jetzt sehr ernst. Das ist etwas, was doch vor Gottes Thron gebracht werden sollte. Und ich möchte euch bitten, dazu nochmal aufzustehen, dass wir diesen Regierungsbereich Gott anbefehlen. Vater, wir wissen, dass du Könige einsetzt, dass du Regierungen einsetzt und es ist auch gewollt von dir, dass wir Menschen haben, die dieses Land in eine Richtung bringen, so wie du es dir vorstellst. Und wir sollen für unsere Obersten beten und sie dir anbefehlen und das tun wir jetzt. Wir bringen diese Bundestagswahl heute vor deinen Thron. Dass du einsetzt, wie es dir gefällt, dass du Menschen an die Macht bringst, so wie du es dir vorstellst, die unser Land weiter in Frieden und in Gerechtigkeit regieren, uns zum Wohle. Hab Dank, dass deine Macht auch darüber reicht. Amen. So, ihr dürft euch noch mal setzen kurz. Zum einen haben wir im Moderatorenteam festgestellt, das mit den Tassen ist so eine Sache. Ihr erinnert euch, eigentlich sollten sich die Gäste so eine bunte Tasse nehmen und in der Hoffnung, dass schon irgendein Gemeindemitglied diese Gäste anspricht, haben wir das schön jeden Sonntag angekündigt. War nicht ganz so. Jetzt drehen wir den Spieß um. Liebe Gemeindemitglieder, liebe Geschwister, wenn ihr euch eine bunte Tasse nehmt, rechnet damit, dass Gäste euch ansprechen. Also, wie es hier so ist, wie es euch hier so gefällt, wie lange ihr schon hier seid und so weiter. Alter der Kinder und, und. Das Weitere. Ihr habt es eben von Claudia Rohlfing schon gehört und ich möchte euch nochmal darauf hinweisen. Eigentlich wäre ja heute Bundesopfertag. Vielleicht die, die das lesen, das FEG-Forum, ihr wart erstaunt, haben wir heute gar nicht angekündigt, haben wir extra gemacht, dass Opfer geht ja heute an Inisini. Und ich habe euch heute Morgen erzählt, eigentlich, oder die Juden haben ja gefeiert Rosh Hashanah, und da hätten die mitgebracht oder haben die mitgebracht einen jungen Stier, einen Widder, sieben Lämmer, einen Ziegenbock und so weiter. Die braucht ihr heute nicht mitbringen, es reicht ja, ihr habt euer Portemonnaie dabei und gebt reichlich, dass die nächste Schule aufgebaut werden kann. Des Weiteren, wer Gebet wünscht, Und zu dem Thema Gebet bin ich so dankbar, dass letzte Woche das Zeugnis hier gesagt wurde von der Familie Lind, glaube ich, war es, zu ihrem Vater. Und sie hat aufgefordert, dass wir da dranbleiben am Gebet, für Kranke einstehen oder auch Menschen, die einfach Gebet wünschen. Und das wisst ihr, wie immer, könnt ihr hier vorne tun. Und jetzt möchte ich, bevor ihr euer Geld ausgebt, noch unter den Segen Gottes stellen. In 5. Mose 28, die Verse 3 bis 6 steht: Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers und die Jungstiere des Viehs, deiner Rinder und Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. So segne dich der wahre, lebendige Gott. Einen schönen Sonntag. Amen.